Ja, ich darf euch auch ganz recht herzlich grüßen zu unserem Gottesdienst und uns eine gesegnete Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus unter seinem Wort wünschen. Wenn wir uns noch erinnern, so gut vor einem Monat, da haben wir uns zwei Fragen gestellt. Die eine Frage: Auf welche Art und Weise liebt uns eigentlich unser Herr Jesus Christus? Wir haben dann einige Beispiele aufgeführt und haben uns etwas intensiver befasst mit der Petrusgeschichte. Und die andere Frage war eben, auf welche Art und Weise lieben wir, die wir dem Herrn Jesus Christus nachfolgen, eigentlich ihn? Und auch da haben wir damals einige Beispiele aufgezählt und wir wollen heute einmal die Esther-Geschichte betrachten. Und zwar das Kapitel 4. Nun wollen wir nicht das ganze Kapitel 4 vorlesen, sondern wir wollen aus diesem Kapitel 4 einen markanten Vers herausnehmen, der Grundlage ist für die heutige Predigt. Und zwar ist das dieser Vers 14. Also Esther 4, dieser Vers 14, wo es da heißt, wenn du in die, also du, Esther, das sagt ja also jetzt der Onkel, der Mordechai, wenn du in diesem Augenblick schweigst, wird von anderswo Hilfe und Rettung für die Juden kommen. Doch du und deine Verwandtschaft, ihr werdet zugrunde gehen. Wer weiß, ob du nicht gerade für diese Zeit zur Königin erhoben worden bist. Dieser Vers soll also Grundlage für die heutige Predigt sein. Wir wollen nochmal stille werden. Jetzt danken wir dir, Herr Jesus Christus, dass du mitten unter uns bist und wir dürfen dich jetzt herzlich bitten, dass du uns Aufmerksamkeit und Wachsamkeit schenkst, denn du bist es, der uns dieses Wort jetzt aufschließt, der uns sagen will, was wir für unser persönliches Leben daraus lernen können. Und wir möchten dir immer wieder die Ehre geben für das, was du getan hast auf Golgatha, dass du uns zum lebendigen Glauben geführt hast, und dass wir jetzt in der Nachfolge stehen, dass wir jetzt zu dir gehören. Und darüber ehren wir dich, loben dich, preisen deinen herrlichen Namen. Amen. Trotz alledem möchte ich ganz, ganz kurz einen Überblick geben, so über die ersten drei Kapitel, damit wir so ein bisschen den Zusammenhang haben. Und zwar in diesem ersten Kapitel wird uns ja dieses weltliche Königreich, dieses König Xerxes oder Ahasveros, wie er da genannt wird, wird uns aufgezeigt mit all seiner Pracht und all seiner Herrlichkeit. Wir kennen ja die Geschichte, dass der da ein halbes Jahr ein Fest feiert mit seinen Obersten, mit seinen Fürsten und das Volk darf auch noch dran beteiligt sein. Dem gewährt er also auch noch eine Woche, die dürfen sich auch noch laben an diesem Reichtum. Das ist also mal ganz kurz und knapp gesagt das erste Kapitel. Und in diesem zweiten Kapitel entdecken wir, wie diese Königin Esther, damals lief sie ja noch unter dem Namen Hadassah, wie diese Hadassah nun diesen besonderen Weg von Gott da geführt wird, wie da dieser militärische Trupp da ausgeht und da diese jungen Mädchen, all die jungen Mädchen da einkassiert und wir wissen ja mit welchem Ziel. Und der Gedankengang des dritten Kapitels ist es, ja, wie der Glaube mit Charakter durchgezogen wird, wofür eben dieser Onkel Mordechai steht. Und wie dieser Glaube einen unglaublichen, irrationalen Hass auf den Mordechai und auf das jüdische Volk selbst auslöst. In dieser Gestalt des Agagitas Haman. So, und jetzt im Kapitel 4 erleben wir jetzt also diese einzigartige geistliche Entscheidung der Esther, dass sie nach einigem Widerstand ungerufen zu dem König geht, um dort vor dem Königsthron um Gnade zu bitten für ihr Volk und damit für das Volk Gottes. Und ungerufen zum König zu gehen, bedeutete damals nach dem Gesetz der Meder und Perser unweigerlich den Tod. Es sei denn, dass der König dieser betreffenden Person das goldene Zepter da entgegenstreckt. Und wir fragen uns natürlich, wie ist es möglich, dass solch ein Mensch wie diese Esther dieses Wagnis, dieses Vertrauenswagnis da wirklich eingeht? Und nun kannst du natürlich sagen, all das, was da in Kapitel 4 geschildert wird, dass quasi von einer jungen Frau offenbar das Schicksal einer ganzen Nation abhängt, das läuft in einer dermaßen dramatischen Dimension ab, in der ich hier friedlich hier im Saal sitzend in keinster Weise drinstecke. Absolut richtig. Von uns hängt sicherlich nicht, wahrscheinlich nicht das Schicksal einer Nation und wird es auch wahrscheinlich nicht abhängen. Aber, liebe Geschwister, die Grundwahrheiten, die in diesem vierten Kapitel drinstecken, ganz direkt oder auch verborgen, die gelten natürlich auch für dein kleines Leben, dass der Herr Jesus Christus mit dir geht. Und diese Grundwahrheiten, die wollen wir uns mal heute Morgen anschauen. Und die erste Grundwahrheit ist, dass du wirklich glaubst, dass der lebendige Gott im Leben eines Menschen etwas vorhat, etwas vorgesehen hat. Kurz und knapp gesagt, dass du die Vorsehung glaubst. Das ist erst zunächst mal eine ganz, ganz wichtige Grundwahrheit. Und dazu musst du natürlich auch eine Vorentscheidung treffen. Du musst nämlich glauben, dass es einen persönlichen Gott gibt. Das klingt für uns, die wir ja Jesus Christus nachfolgen, ziemlich banal, ziemlich klar. Aber der Vollständigkeit halber. Du musst also glauben, dass es einen persönlichen Gott gibt, der in der Tat das tut, was er vorhat, was er vorgesehen hat. Und das, liebe Geschwister, ist ja bei weitem nicht so. Ist ja bei weitem nicht so. Nicht die einen beten das Schicksal an, nicht die anderen fallen dem Zufall auf die Knie. Die nächsten erklären gewisse Situationen in deinem Leben mit Pech und Glück. Und anderen ist eh alles egal. Also es ist bei weitem nicht so. Und Vorsehung im biblischen Sinne hat nichts mit Passivität, hat nichts mit Fatalismus, hat also nichts mit unverantwortlicher Schicksalsergebenheit zu tun. Nur mal nebenbei gemerkt, wir wissen auch, dass man Vorsehung wirklich missbrauchen kann. Da wollen wir heute Morgen nicht näher drauf eingehen. Wir haben ein lehrreiches Beispiel aus den 30er und 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Also Vorsehung kann man auch wirklich, wirklich missbrauchen. Aber Vorsehung hat also jetzt in der Tat nichts mit Passivität, nichts mit Fatalismus, nicht mit Schicksalsergebenheit zu tun, sondern es gibt einen persönlichen Gott, aus dessen Hand du kommst. Es gibt einen persönlichen Gott, aus dessen Hand du kommst. Und zwar jetzt nicht so einfach in die Welt gesetzt, und dich selbst überlassen, so nach dem Motto, jetzt mach doch, was du willst, sondern Psalm 139, halten wir uns den vor Augen, ausgehend von diesem lebendigen Gott, der von jedem nur denkbaren Tag weiß, der in dem Buch, wenn wir jetzt mal bei den Gläubigen bleiben, der in dem Buch des Lebens geschrieben ist oder eben in den Büchern, wenn wir die gesamte Menschheit damit einbeziehen, auch die Ungläubigen, der also von jedem nur denkbaren Tag weiß, von den Tagen, die bereits gelaufen sind, von dem Tag heute, den du durchlebst und von den Tagen, die du noch leben darfst. Ganz, ganz wichtig, liebe Geschwister, dieses biblische Denken. Wenn du das nicht glaubst, dann kriegst du enorme Probleme. Ganz, ganz wichtig, dieses biblische Denken. Dass man wirklich sagen muss, was ist das wirklich für ein Gott? Und das kommt ja auch so wunderbar im Epheserbrief zum Ausdruck. Epheser 1, diese beiden Verse 9 und 10, wo es da heißt, Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen. Das ist unser Gott, der plant. Der das sagt, was er plant. Und der das, was er plant und sagt, auch umsetzt. Liebe Geschwister, erkennen wir diesen Dreiklang. Plan, Wort, Tat. Plan, Wort, Tat. Haben wir es drin? Plan, Wort, Tat. Das steckt da also wirklich drin. Und das, liebe Geschwister, das gilt jetzt nicht nur für die großen welt- und heilsgeschichtlichen Dinge, sondern es gilt auch ganz persönlich von den Details deines Lebens. Und so kann der Apostel Paulus, ich komme nochmal auf den Epheserbrief, so kann der Apostel Paulus in Epheser 2, Vers 10 Folgendes sagen von den Jesusleuten: Wir sind sein Werk geschaffen in Jesus Christus. Ja, aber wozu sind wir geschaffen? Zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Das ist doch faszinierend, liebe Geschwister. Was ist das wirklich für ein Gott? Ja, man möchte fast sagen, da gibt es bei Gott von dir eine Akte. Keine Strafakte, eine Planungsakte. Dass Gott sich da überlegt hat, nicht das Arbeitsamt oder die Jobagentur, Gott hat sich da überlegt, welche Werke er in dein Leben hineinlegen kann, damit du mit ihnen unterwegs sein kannst. Faszinierend. Und aus Gottes Sicht ist das kein Marionettenspiel, wo du quasi so ferngesteuert da deinen Weg gehen musst. Nein, liebe Geschwister, es zeigt etwas von dieser unglaublichen, fürsorgenden, planenden, liebevollen Güte und Barmherzigkeit des lebendigen Gottes, dass er sich in der Tat die Zeit nimmt, dass er dir den Wert gibt, dass er dein Leben plant, dass er dein Leben wirklich plant. Und auf diesen Gedankengang, liebe Geschwister, auf diesen Gedankengang ist eine Esther ansprechbar. Weil das nämlich zur Grundstruktur ihres Glaubens gehört, dass sie eben von einem planenden Gott ausgeht. Und sie hat ja zu diesem Zeitpunkt wunderbare Vorbilder. Wunderbare Vorbilder. Denken wir nur an Josef und seine ganzen Erfahrungen. Man möchte ja sagen, Josef ist sozusagen das männliche Pardon zu Esther. Wie da der lebendige Gott ja so dramatisch in das Leben dieses Teenagers eingegriffen hat, wie er das alles umgewirbelt hat. Und das finde ich jetzt so bemerkenswert, das finde ich jetzt so interessant, nicht nur für den Josef persönlich, sondern auch zugunsten anderer, die da dranhängen. Denken wir nur an die Brüder, wie die gebibbert haben und was die für Angst hatten, sondern auch für die. Das heißt also, dass das, was Gott mit dem Josef vorhatte, eben nicht nur individuellen Charakter hat, ja, sondern dass es, ja, wie soll man das jetzt sagen, dass es diesen Mehrwert des Lebens bestimmt. Das heißt, dass das Leben von dir nicht eben seine Bedeutung darin hat, dass du dich nur um dich selbst kreist, dich nur auf dich selbst konzentrierst. Wir kennen ja solche Menschen, solche egoistischen Menschen. Eigentlich sind es ja sehr einsame Menschen. Sie haben ja nicht viel. Sie haben ja nur sich. Das ist ja relativ leicht überschaubar. Also, Josef hatte sie sicherlich als Beispiel auch vor Augen. Nicht Josef mit seinen Erfahrungen. Noch ein anderes Beispiel. Denken wir an diese Naiman-Geschichte. Denken wir da an diese junge Sklavin da, die irgendwann da im Hause des Naiman, dieses syrischen Generals da, landete und wir uns fragen, was ist das bloß für eine irre Geschichte, dieses Mädchen da zu verschleppen, dass es eines Tages da plötzlich in das Haus des Erzfeindes Israel landet. Doch dann wird diese junge Sklavin zu einer wunderbaren Botin für diesen Naaman. Und wir wissen ja, wie diese Geschichte weitergeht, wie sie letztendlich ausgegangen ist. Diese beiden Beispiele sollen nur einmal genügen. Aber daran sehen wir, dass das Leben von Josef und das Leben dieser jungen Sklavin nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommt. Eine Bedeutung über ihr eigentliches Leben hinaus. Und genauso bei Esther. Esther, der lebendige Gott hat dir nicht das Leben gegeben, dass du da in dem goldenen Käfig da im Quadrat herumrennst, sondern er hat es dir gegeben, damit du auch noch etwas für andere sein kannst. Genau das. Und ich kann mir jetzt vorstellen, dass du sicherlich keine Schwierigkeit haben wirst, ganz allgemein die Vorsehung theoretisch zu bejahen. Aber es ist sicherlich etwas anders, wenn dieser theoretische Gedankengang in deinem Leben ankommt. in deinem Leben greift. Und es ist sicherlich nochmal etwas anderes, ob dieser theoretische Gedankengang bei dir positiv oder belastend ankommt. Nochmal auf diese beiden Beispiele zurückgreifend. Was ist denn, wenn du Josef heißt? Wenn du verkauft, wenn du verschleppt wirst, wenn du dann irgendwann in Ägypten und dort im Gefängnis landest, wenn zunächst mal alles schief läuft, doch dann hast du den Eindruck, dass dir der lebendige Gott den Bäcker und den Mundschenk zur Hilfe gegeben hat und dann passiert es, dass der eine hingerichtet wird und der andere vergisst dich für 2 Jahre. Das wirkt doch eher belastend. Und erst fast am Ende, liebe Geschwister, erst fast am Ende, da konnte der Josef sagen, denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Aber bis dahin musste er diesen Weg gehen, ohne das Ende zu wissen. Musste er diesen Weg gehen, nicht dass der lebendige Gott, ich sag's mal jetzt in Anführungsstriche, diese Schicksalsschläge für den Josef und für die anderen so vorgesehen hat. Da musste er aber erstmal durch, bevor er also wirklich das Ende sah. Ja, und dieses Mädchen da im Hause des Naeman, als die da verschleppt wurde, ich kann mir nicht vorstellen, dass die gedacht hat, alles halb so tragisch, der lebendige Gott wird schon ein höheres Ziel mit mir verfolgen. Die musste da erstmal durch. Die wusste nicht, was die Soldaten oder was dieser Trupp mit dem Mädchen da macht, das wusste die nicht. Und ebenso, was ist, wenn du Esther heißt, im Bild gesprochen, wenn du in schwierigen Situationen wirklich steckst. Aber trotz alledem, liebe Geschwister, das ist die erste wichtige Grundwahrheit, die wir heute Morgen mitnehmen will. Du musst die Vorsehung glauben. Nur, die Vorsehung glauben ist das eine. Die Vorsehung wollen, das ist der zweite Punkt. Das ist nochmal ein ganz anderer Akt. Und das setzt nämlich auch etwas voraus. Dass du nämlich die Souveränität Gottes in deinem Leben akzeptierst, respektierst. Nicht so nach dem Motto, ich muss halt zulassen, was er für mich vorgesehen hat, ich kann eh nichts dran ändern. Nein, sondern dass du dahin kommst zu sagen, du darfst es, du bist schließlich Gott, du bist schließlich die letzte Autorität im ganzen Universum und diese letzte Autorität ist auch für mich wirklich zuständig. Dass du wirklich dahin kommst zu sagen, ich möchte dich, Herr, ehren, indem ich diese Verantwortung meines Lebens aktiv, vertrauensvoll in deine Hand gebe, aus dessen Hand mein Leben kommt. Nicht ich besitze das Leben, nicht ich bestimme mein Leben, sondern du hast die Vorsehung, du hast den Plan, du hast die Verantwortung, du darfst es. Dass wir dahin kommen, das so zu sagen, es ist natürlich nicht leicht, das so zu sagen. Besonders dann, wenn die Vorsehung sehr belastend ist und du sie vielleicht gar nicht willst, du sie gerne abschütteln möchtest. Und deswegen gehört zu der Vorsehung auch Wollen, gehört auch das Erkennen, dass, wenn der lebendige Gott planerisch in dein Leben hineingreift, das eine unheimlich große Würde ist. Liebe Geschwister, was ist das für eine Würde, wenn der lebendige Gott sagt, ich habe dein Leben geplant oder ich plane dein Leben. Das sagt er vom Eichhörnchen sicherlich nicht. Aber zu dir sagt er es. Ich plane dein Leben. Ich plane dein Leben. Und das war ja das, was den Beter des Psalmes 139 eben so erstaunt hat. Wie er da gesehen hat, wie er vorgeburtlich gestaltend gemacht worden ist. Und dass da schon jeder Tag seines Lebens offenbar vor dem lebendigen Gott lag. Da hat der Beter nicht gesagt, ach, was ist das furchtbar, alles schon gelaufen. Nein, sondern er hat gesagt, was ist das für ein Wunder, Herr, dass du dass du dich so um mich, kleines Würmchen, kümmerst, von denen es aber Milliarden hier auf diesem Globus gibt, ja, damals vielleicht noch nicht, aber Millionen auf diesem Globus gibt, dass du dich so um mein Leben kümmerst, ja, dass mein Leben wirklich einen Zweck hat. Es kann natürlich sein, dass du den Zweck des Lebens noch nicht sofort erkennst. Das kann durchaus sein. Aber es gibt eben kein Leben ohne einen Zweck Gottes. Selbst bei einem eingeschränkten Leben, Und dann siehst du ihn vor dir. Dann siehst du ihn, diesen Blindgeborenen aus Johannes 9. Und diese kurzsichtige, diese kleinkarierte Meinung der Jünger, die sich nur zu einem einzigen Gedanken hinreißen lassen konnten, tja, dass dieser Mensch so leben muss, entweder hat er gesündigt oder die Eltern haben gesündigt. Und die Antwort Jesus Christus, meine lieben Jünger, ein völlig unsinniger Gedanke, sondern dieser Mensch ist deshalb da, damit die Zwecke Gottes an ihm offenbar werden. Selbst bei einem eingeschränkten Leben. Und dann siehst du auch den anderen. Dann siehst du diesen Teenager Daniel, mitverschleppt in die babylonische Gefangenschaft, brutalst herausgerissen aus seinem jüdischen Leben, teilnehmend an diesem dreijährigen babylonischen Umerziehungsprogramm. Mit dem Ziel, die jüdische Identität völlig aufzugeben. Ziel der Babylonier. Nicht der Name wurde geändert, damit fängt schon mal sowas an und die Geschichte kennen wir ja weiter. Aber er war eben nicht das arme Opfer der damaligen Weltpolitik, der damaligen Weltmacht mit all ihrer Dramatik. Er war eben nicht diesen finsteren Mächten da hilflos ausgeliefert, sondern dahinter steckte eben ein Zweck Gottes. Und ich denke, das zu wissen, liebe Geschwister, das ist doch eine Hilfe. Deswegen wird nicht alles leicht und locker. Keineswegs. Aber da steckt dann doch eine Perspektive. Du müsstest doch sonst an deinem Leben verzweifeln, wenn du in die Welt hineinschaust und was da vielleicht alles noch kommt. Deswegen ist das in der Tat wirklich eine große Hilfe, das also wirklich zu wissen. Also, die Vorsehung glauben, zweitens die Vorsehung wollen, und jetzt gibt es einen etwas schwierigen Punkt. Schwierig nicht in dem Sinne, diesen Punkt zu erklären, sondern diesen Punkt, sage ich mal, in die Realität umzusetzen. Denn das Dritte ist, du musst die Vorsehung auch erkennen. Und das ist nicht immer so einfach. Ich sage das mal jetzt ganz ungeprüft, ich könnte es auch nicht nachprüfen. Aber ich sag's mal so, du musst begreifen, dass die Vorsehung erkennen in den seltensten Fällen so abläuft, dass da jetzt im Bild gesprochen ein Bote kommt und der dir sagt, gehe bitte rechts, gehe bitte links, gehe bitte geradeaus, dann läuft alles gut. Nein, so wird es nicht sein, sondern das Ganze ist ein Prozess. Das Ganze ist ein Prozess. Und deshalb ist das ja so tröstlich bei der Esther, dass die zunächst mal Nein sagt. Und dass die nicht da sagt, oh, ich habe die Stimme Gottes erkannt, nicht? Gehe jetzt zum König und lass mich quasi hinrichten. Sondern dass sie zu dem Mordechai sagt, nein, das ist überhaupt nicht stimmig. Das passt überhaupt nicht. Mordechai, du kennst doch die Gesetze der Meder und Perser. Du weißt doch, was das für mich bedeutet. Die schaltet also ihren Verstand zunächst mal nicht aus. Nur jetzt kommen Faktoren hinzu. Jetzt kommen Faktoren hinzu, auf die der Mordechai die Esther hinweist. Faktoren, die also eine Vorsehung erkennen lassen können. Und es ist ja so, dass der Mordechai quasi zu der Esther sagt, meine liebe Esther, jetzt halt dir doch mal zur Zeit die politischen Verhältnisse vor Augen. Esther, durchdenk doch mal bis zum heutigen Tage deine persönliche Biografie. Da hat doch der lebendige Gott etwas gefügt. Esther, kannst du mir irgendjemanden nennen, der im Umfeld der gesamten jüdischen Gemeinde in Susa, da spielte sich das ja alles ab, so nah am König dran ist wie du? Esther, Kann es nicht sein, dass der lebendige Gott es so vorgesehen hat, dass du ausgerechnet zu dieser Zeit Königin geworden bist an diesem Hofe? Kann es sein, Esther, dass jetzt diese irrige Geschichte wirklich einen Sinn bekommt? Damals bei diesem verrückten, wie man heute so sagt, bei diesem verrückten Casting, damals, als du da in dieser Parfümerieabteilung ein Jahr lang herumgedreht wurdest, bis du endlich richtig duftetest, da bekam das alles noch keinen Sinn. Aber jetzt, Esther, jetzt bekommt diese ganze Sache einen Sinn. Und trotzdem ist interessant zu beobachten, wie der Mordechai das sagt zu der Esther, denn er ist ja auch nicht so vermessen zu sagen, Esther, ganz klar eine Vorsehung Gottes, sondern er sagt, könnte es nicht sein, Pünktchen. Also, das sind so die Faktoren, die jetzt der Mordechai versucht, dieser Esther näher zu bringen. Und wir können natürlich jetzt rückblickend da sehen. Wir sehen jetzt diese Faktoren. Erster Faktor, die Esther war unheimlich schön. Ja, wird ja immer wieder erwähnt. Zweiter Faktor, sie lief diesem Suchtrupp da über den Weg. Dritter Faktor, auch ganz wichtig, was in diesem vierten Kapitel erwähnt wird, sie hatte die Sympathien des Dienstpersonals. Vierter Faktor, ja, sie gefiel dem König besonders schön. Ich weiß nicht, ob es noch mehrere Faktoren gibt, aber wir sehen auch an diesen vieren nur, es sind ganz normale Faktoren. Da geschah kein Erdbeben, da kam nicht irgendein Engel vorbeigerauscht. Ganz normale Faktoren. Nicht die uns wirklich erkennen lassen sollen, dass es sich um eine mögliche Vorsehung Gottes handelt. Wohlgemerkt, es ist nicht einfach, so eine Vorsehung zu erkennen. Und wenn wir jetzt in die Bibel hineinschauen, ja, da haben wir wunderbare, wunderschöne Vorsehungsgeschichten. Ich will nur mal so einige nennen. Nicht Apostelgeschichte 10, nicht wie dieser Hauptmann Cornelius zum Glauben kommt. Interessant ist ja die ganze Vorgeschichte. Ja, wir kennen sie. Ja, Petrus, nicht? Wie der sich ja nun erstmal enorm dagegen gesträubt hat, seinen Fuß über eine heidnische Schwelle zu setzen. Nicht? Und wie der da in Verzückung gerät und dann kommt dieses merkwürdige Menü da von dem Himmel und so weiter und so fort. Wir kennen diese Geschichte. Oder Apostelgeschichte 16. Ja, wie das Evangelium eben nach Mazedonien kommen soll und eben nicht nach Bithynien. Nicht, wo der Apostel Paulus eben kein Visum bekommen hat. Oder Apostelgeschichte 18, nicht, wo dieses Ehepaar Aquila Priscilla, wie sie diesem Paulus über den Weg laufen und die beiden Männer auch noch feststellen, dass sie den gleichen Beruf haben und dann schließlich diese Gemeinde zu Korinth entsteht. Und was mir eben besonders gefällt, Ruth 2. Nicht? Also das fasziniert mich ja immer wieder, wie der lebendige Gott diese Moabiterin Ruth zum richtigen Zeitpunkt auf den richtigen Acker, dem der Boas gehört, schiebt, wie so eine Schachfigur. Das ist Gott. Nicht, der das ganze Katasteramt kennt, der jede Grenze des Grundstückes kennt, der jeden Eigentümer kennt, der über alle Besitzverhältnisse Bescheid weiß. Das ist unser Gott. In diesem speziellen Beispiel. Also, die Vorsehung glauben, die Vorsehung wollen, die Vorsehung erkennen. Und jetzt als viertens, du musst die Vorsehung auch wirklich bedenken. Die Esther ist ja nicht die Erste, die, was eine mögliche Vorsehung betrifft, da zunächst mal ein klares Nein sagt. Da steht sie in guter Tradition mit anderen biblischen Personen. Und wir wollen Nummer zwei nennen. Die eine Person ist Jeremia. Und der Jeremia hat ja nicht gesagt, ich würde mich riesig freuen, wenn der lebendige Gott es für mich vorgesehen hat, den Beruf des Propheten auszuüben. Und wenn wir das ganze Jeremia-Buch da durchlesen, dann wissen wir, der hat nicht nur am Anfang, sondern er hat auch immer wieder während seines Prophetendienstes unheimlich gelitten unter seiner Berufung und unter seinem Dienst und hat enorm schwer dagegen gekämpft. Ich glaube, er ist auch einer, der den Tag seiner Geburt verflucht hat. Und das andere Beispiel ist interessanterweise der Mose. Bei dem Mose hätte es ja klingeln müssen, dass, nachdem er ja wusste von der Vorgeschichte mit dieser kleinen Arche, eigentlich hätte sagen müssen, warum macht der lebendige Gott so einen riesen Aufwand um mein Leben? Meinesgleichen sind doch damals zu Tausenden umgebracht worden. Warum lebe ich eigentlich noch? Und wenn man sich diese Berufungsgeschichte des Moses durchliest, dann ist man in der Tat erstaunt, wie oft er quasi Nein gesagt hat. So lange Nein gesagt hat, dass der lebendige Gott aber richtig heftig werden musste, um diesen Mose wirklich in die Spur zu bringen, dass er endlich diese Vorsehung schluckt. Interessant, wirklich mal durchzulesen. Also diese beiden Beispiele sollen da genügen. Und Esther, das lesen wir doch zunächst mal auch. Das stimmt nicht, das ist nicht passend, das ist nicht logisch, das ist mir eine Schuhnummer zu groß, das ist mir schwierig, ist mir zu schwierig, ach, nehmt welche Aussage ihr wollt. Und Mordechai sagt, Esther, bedenke die Vorsehung gut, bedenke sie vor die Vorsehung gut. Der lebendige Gott geht seinen Weg mit dir oder ohne dich. Und wenn er den Weg ohne dich geht, obwohl er ihn mit dir gehen will, dann hast du, so wie wir es aus dem Text gehört haben, aus dem Vers gehört haben, so hast du und deine Verwandtschaft das Nachsehen. Esther, denke gut über deine Vorsehung nach. Und daraus folgt natürlich zwangsläufig der nächste Punkt, dass man die Vorsehung eben nicht ablehnen soll. Natürlich, das müssen wir jetzt der Vollständigkeit halber sagen, natürlich gibt es auch den anderen Fall, dass man eben die Vorsehung ganz bewusst ablehnt. Das gibt es auch. Gott sei Dank, dass es in diesem Falle nicht so gewesen ist. Und bedenken wir bitte dabei, wenn wir die Vorsehung ablehnen, oder sagen wir es hier bezogen auf die Esther, wenn die Vorsehung wirklich abgelehnt hätte, die Heilsgeschichte Gottes wäre weitergegangen. Aber selbstverständlich. Der lebendige Gott hätte schon einen anderen Weg gefunden, um sein Volk vor dem Genozid zu bewahren. Darüber brauchen wir uns überhaupt keine Gedanken zu machen. Aber was wäre mit Esther gewesen? Was ist mit Menschen, die ganz bewusst die Vorsehung, die der lebendige Gott in ihr Leben da hineingelegt hat, ablehnen, die diese geistliche Entscheidung nicht treffen, die sozusagen im Alten bleiben? Was ist mit solchen Menschen? Kennst du vielleicht sowas? Kennst du vielleicht sowas aus deinem eigenen Leben, wo du genau weißt, da gibt es eine wunde Stelle in meinem Leben. Und wenn ich damals die Vorsehung, wenn ich die damals ernster genommen hätte, dann würde mein Leben heute ganz anders aussehen. Nicht in dem Sinne, dass du verloren gehst, nein, aber in dem Sinne, dass dir viel, viel göttlicher Segen verloren gegangen ist. In dem Sinne. Also lehne die Vorsehung nicht ab, auch wenn sie schwierig ist. Und ich denke mal, gerade was Ablehnung der Vorsehung betrifft, da sind wir ja auch durchaus clever. Ich glaube nicht, dass wir hier, die wir dem Herrn nachfolgen, dass wir so ganz offensichtlich zu Gott sagen, nein. Aber es gibt andere Formulierungen. Ich überlege noch. Da gibt es noch den einen oder anderen Punkt zu bedenken. Und das ist ja im säkularen Bereich ja auch so. Man sagt weder ja noch nein, aber letztendlich ist es ein faktisches Nein. Nicht, wir verschieben das Ganze, wir vertagen es auch später. Nur im geistlichen Bereich, liebe Geschwister, da gibt es manchmal in der Geschichte Gottes kein Später, sondern nur ein Jetzt. Esther, jetzt oder lass es bleiben. Und jetzt noch ein letzter Punkt. Was haben wir denn bisher gesagt? Die Vorsehung glauben, die Vorsehung wollen, die Vorsehung erkennen, die Vorsehung bedenken, die Vorsehung nicht ablehnen. Und jetzt auch, du musst auch die Vorsehung konsequent umsetzen. Konsequent umsetzen. Durchaus mit Angst, durchaus mit Zweifel, durchaus mit Unsicherheit, durchaus in dem Wissen, dass ich letztendlich die Stimme Gottes noch nicht ganz verstanden habe. Durchaus. Es ist immer ein Vertrauenswagnis. Und Esther, sie geht hier also dieses Vertrauenswagnis ein. Wie geht sie das zunächst mal ein? Indem sie sich konkret festlegt. festlegt in Zeit und Ort. Was sagt sie nämlich zu dem Mordechai? So, wir machen das jetzt und ich bitte jetzt um eine dreitägige Fastenzeit für alle Juden und dasselbe werde ich auch tun mit meinem Dienstpersonal. Und dann gehe ich zum König. Ähnlich hat das ja auch gemacht der Josua. Der hat ja auch irgendwann mal zu den Ältesten gesagt, in 3 Tagen gehen wir über den Jordan. Da hat er sich also auch in Zeit und Ort festgelegt. In 3 Tagen, Ort, irgendeine Stelle am Jordan. So hat es Josua auch gemacht. Und so macht es Esther jetzt auch. Nur, jetzt sitzt sie da, die Esther. Die kann ja nicht, wie wir, über Kapitel 4 hinausschauen. Die weiß ja gar nicht, was diese Festlegung jetzt wirklich für Konsequenzen hat. Deswegen sagte sie ja auch, komme ich um, so komme ich um. Aber sie hat sich festgelegt. Sie hat sich festgelegt. Und damit beginnt das konsequente Umsetzen. Solange du in deinem Kämmerlein sitzt und nur, wohlgemerkt, die Betonung auf nur über die Vorsehung nachdenkst, nur hin und her überlegst, passiert absolut nichts. Du musst dich zunächst mal auch dann konsequent festlegen, in Zeit und in den Ort. Und wie das Ganze ausgegangen ist, das wissen wir ja jetzt rückblickend. Nicht? Dass die Esther eine unglaubliche Bestätigung dessen erhalten hat, nicht, wozu sie sich da festgelegt hat, wie der lebendige Gott wirklich in ihr kleines Leben eingegriffen hat und es für seine Zwecke benutzt hat, liebe Geschwister. Und bei allen Schwierigkeiten, die mit Vorsehung zusammenhängen, ich denke, für uns jeden ist doch das Schönste, dass man das sagen kann oder dass man es lernt, dass man es wirklich lernt zu sagen, kann es was Besseres geben? Kann es was Besseres geben, dass der lebendige Gott dein Leben für seine Zwecke gebraucht? Kann es was Besseres geben? Also halten wir das fest, die Vorsehung glauben, die Vorsehung wollen, die Vorsehung erkennen, die Vorsehung bedenken, die Vorsehung nicht ablehnen und die Vorsehung konsequent umsetzen. Und jetzt kommt kein Punkt mehr, aber noch ein Gedankengang. All das, liebe Geschwister, hat einer in höchstem Maße wirklich durchlebt. Und das war niemand anders als unser Herr Jesus Christus. Als er nämlich vor der Hinrichtung stand und es ganz dunkel wurde um ihn herum und Kämpfe um ihn herum und in ihm tobten, von denen wir uns ja überhaupt kein Bild machen können, in keinster Weise, da hat er schließlich gesagt, und sagen wir es mal in der Sprache dieses Morgens, das hast du, mein Vater, für mich so vorgesehen. Und jetzt bitte ich dich, mein Vater, gehe mit mir dadurch. Er ist wirklich derjenige, unser Herr Jesus Christus, der das in höchstem Maße durchlebt hat, der sie gewollt hat, der sie glaubte, der sie gewollt hat, erkannt hat, sie nicht abgelehnt hat, der sie bedacht hat und der sie schließlich konsequent auch umgesetzt hat, unser Herr Jesus Christus.